Der Credonist ist immer noch eine Gattung Mensch, die gerne etwas erschafft, etwas unternimmt, etwas wagt und auf dem Weg etwas dazulernt. Dabei möchte er etwas Sinnstiftendes bewirken. Und natürlich darf auch der Spaß nicht auf der Strecke bleiben. Und damit hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von der Credonist. Mein Name ist Daniel Höhli, Gründer der Agentur Credo, und ich freue mich darauf, die nächsten Minuten gemeinsam mit dir unterwegs zu sein. Im Podcast der Credonist werde ich über Siege und Niederlagen als Jungunternehmer sprechen, über die Freude und den Frust im Homeoffice und darüber, was mir als Selbstständiger und Kreativer sonst noch so über den Weg läuft. In der heutigen Folge geht es um den Pivot, also das Ändern des Geschäftsmodells und warum das eigentlich viel mehr ein Umparken im Kopf ist. Und schon wieder sind ein paar Monate vergangen. Mann. Aber gut, wir steigen direkt rein. Pivot. Geschäftsmodell. Das Geschäftsmodell komplett ändern wird sozusagen als ein Pivot beschrieben. Und ich habe es jetzt extra mal nicht gegoogelt, um nicht da irgendwie irgendwelche Wikipedia-Definitionen vorzulesen. Das finde ich ziemlich albern. Und möchte eigentlich viel mehr sprechen, was das konkret bei mir gemacht hat oder wie das ganz konkret aussah. Ich gebe euch zwei Beispiele für Pivot, was ich damit gedanklich verbinde. Fangen wir an mit Juiced. Juiced, für alle, die das noch nie gehört haben, ist momentan ein großes Fragezeichen und war lange Zeit, ja, was eigentlich? Also angefangen hat das Ganze 2004. Damals war ich noch Schüler und hatte richtig Lust, eine Webseite zu machen zu einem Computerspiel. Dann habe ich geguckt, welche Computerspiele kommen demnächst auf den Markt. Und damals wurde Juiced angekündigt, ein Rennspiel von dem Publisher THQ, den es heute so nicht mehr gibt, das Konkurrenz sein sollte zu der sehr beliebten und bekannten Serie Need for Speed. Irgendwie hat mich diese News fasziniert. Ich mag ja immer Herausforderer. Ich mag immer so die Underdogs, die quasi die Champions herausfordern. Und habe dann direkt geschaut bei diesem Rennspiel www.juiced.de, also wie der Saft, nur mit D hinten, Juiced. Und habe direkt geschaut, gibt's diese Webseite eigentlich schon, und war sehr erstaunt, dass die Domain noch frei war. So, also habe ich mir die direkt gesichert. Und so kam das, dass ich dann tatsächlich auch mit juiced.de die weltweit erste Fanseite von diesem Spiel basierend auf einer News, die ich damals bei GameStar online gelesen hatte, ins Leben gerufen habe. Und das hat sich dann auch eigentlich ganz gut entwickelt. Also Juiced wurde nie der große Hit, das schon mal vorab. Und doch wurde Juiced groß genug, als dass es richtig Spaß gemacht hat mit dieser Webseite. Also da war richtig viel Traffic, da war richtig viel los so. Also bis zu 6-stellig im Monat gab es dann Aufrufszahlen. Und interessanterweise jetzt aus Sicht eines Geschäftsmannes, der ich damals definitiv noch nicht war, war das an für sich eine sehr lukrative Zeit. Denn das war die Zeit noch vor Google AdSense oder Google AdWords, bevor Google den Werbemarkt betreten hat. Und da konnte man tatsächlich mit Werbebannern, die man auf der eigenen Webseite eingebunden hat, noch richtig Geld verdienen. Da gab es dann Klickpreise bis zu 1 Euro pro Klick, was dann auch dazu geführt hat, dass man auch in Spitzenzeiten mal 500-600 Euro im Monat verdient hat. Für jemanden, der Schüler war, definitiv nicht zu verachten. Ja, also es war jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie 500 Euro jeden Monat, ich rede hier von Spitzenzeiten, ich glaube im Durchschnitt kann man so von 100, 150 Euro im Monat sprechen, aber dann mal eben so ein 500er dazu zu bekommen, ist doch eine nette Sache. Dann gab es bei Juiced 3 Teile und nach dem 3. Teil wurde die Reihe eingestellt, war einfach nicht erfolgreich genug im kommerziellen Sinne. Und dementsprechend ebbte dann auch sozusagen die Aufmerksamkeit und das Interesse an Juiced sehr schnell und sehr stark ab. Also war für mich mit dem angekündigten Aus von Juiced sehr schnell klar, ich muss jetzt irgendwas Neues finden. Und was ich dann mir überlegt hatte, ist, naja, es wäre doch eigentlich naheliegend, den Traffic, den man auf juiced.de hat, mitzunehmen zu diesem neuen. Also sprich, nicht irgendwas Neues mit einem neuen Namen von Null anzufangen, sondern direkt auf Juiced quasi dieses Neue zu launchen. Und so habe ich dann 2008, als ich auch mit meinem Online-Journalismus-Studium angefangen habe, gleichzeitig auch das mit dem Bloggen mal ausprobiert und habe das dann unter juiced.de gestartet. Und so hatte natürlich mein Blog von Anfang an eine gewisse Reichweite, was cool war, wo man dann auch wirklich ordentlich noch Kommentare bekommen hatte, bevor Facebook so richtig groß wurde. Naja, also 2008 Blog. Ich hatte echt Vorurteile gegenüber Bloggern, dachte, das sind immer so diese eitlen Leute, die immer so von sich selber reden und den ganzen Tag sich selbst feiern und so. Das, was man wahrscheinlich heute den Instagrammern unterstellen könnte. Und ich bin aber immer ein Freund davon, auch eigene Vorurteile, die man hat, abzubauen. Also ich finde es wichtig, die dann auf den Prüfstand zu stellen, die mal wirklich ergebnisoffen zu überprüfen, zu gucken, stimmt das eigentlich, was man da so denkt, und dann ein Fazit zu ziehen für sich. So, und ich habe das dann versucht zu überprüfen, indem ich das natürlich auch selber ausprobiere, und habe dann gemerkt, nee, man kann ja auch total gut über thematische Sachen bloggen, und dann ist es ja überhaupt nicht so ein Ego-Show, was bei Insta vielleicht nicht ganz so leicht möglich ist. Korrigiert mich gerne. Das hat mir dann Spaß gemacht und deshalb habe ich es auch weiter fortgeführt, auch während meines Studiums immer weiter ausgebaut, bis hin zu dem Punkt, dass es irgendwann so eine Art Online-Magazin war. Also dass wir wirklich mehrere Redakteure sozusagen, die das alles ehrenamtlich gemacht haben, muss man dazu sagen, die das dann betrieben haben und richtig so überlegt haben, welche Themen könnten wir angehen. Und das hat richtig Spaß gemacht. Und mein Ziel war es eigentlich, dann eine noch höhere Reichweite zu generieren, wie man so schön sagt, um das dann vielleicht doch auch eines Tages mal vermarkten zu können. Das ist mir schlussendlich, muss man ehrlicherweise sagen, nicht gelungen oder nicht ausreichend gelungen. Kurzum, auch diese neue Ebene des Online-Magazins muss sich dann eines Tages aufgeben. Dann habe ich mich irgendwann gefragt, naja gut, wenn jetzt dieses Online-Magazin vorbei ist, was machst du denn jetzt damit? Weil wir hatten immerhin noch rund 10.000 bis 15.000 organische Besucher pro Monat. Und das ist echt ein guter Wert. Zu dem Zeitpunkt hatte ich bereits das Printmagazin Shift ins Leben gerufen. Ja, Printmagazin, ja, wirklich noch so richtig gedruckt. Nachdem ich dann mein Online-Journalismus-Studium beendet habe, dann erstmal einen auf Print zu machen, eine andere Story für sich. In der ersten Folge hört ihr ja meinen größten Fail innerhalb dieses Printmagazins. Unbedingt mal anhören. Und hatte dafür dann einen eigenen Online-Shop aufgebaut. Und den habe ich dann damals der Einfachheit halber, ich weiß ehrlicherweise heute nicht mehr ganz genau warum, aber habe ich das unter juice.de auch gemacht. Habe also das Online-Magazin Juice sozusagen um diesen Online-Shop erweitert, wo man das Print-Magazin Shift kaufen konnte. Also brandtechnisch mit Sicherheit nicht die cleverste Lösung. Damals war diese ganze Denke bei mir noch nicht vorhanden. Ich einfach nur Student, einfach nur Journalist und nicht irgendwie Unternehmer oder Marketing-Fuzzi. Das hat mir alles noch gefehlt. So. Jedenfalls war das dann so, dass auf Juiced es diesen Online-Shop zu Shift gab. So, und Shift, das Printmagazin, wurde auch immer größer und wuchs und damit konntest du auch Geld verdienen. Nicht so viel, dass unterm Strich was hängen geblieben wäre, weil wir tatsächlich von null angefangen haben, ohne Investor oder großen Verlag im Rücken, haben wir das selbst gemacht. Und dementsprechend war das immer so ein Stück weit Quer- und Mischfinanzierung, hat aber tatsächlich umsatztechnisch deutlich mehr bewegt, als wir es mit dem Online-Magazin Juice hätten schaffen können. Das war klar. Demnach war dann irgendwann dieser Punkt erreicht, an dem ich gesagt habe, okay, Juiced macht einfach keinen Sinn mehr. Da ist leider keine Perspektive, dass wir damit nennenswert Geld verdienen könnten. Mit Shift schon. Also Shift ausbauen. Bedeutet für mich den Online-Shop ausbauen. Und als ich das dann gemacht habe, war dann mein nächster Gedanke zu sagen, Moment mal, der Aufwand, einen Online-Shop technisch und rechtlich sicher zu betreiben, wird immer größer. Das ist dann irgendwann keine triviale Kiste mehr. Und warum würde man das nicht auch anderen Indie-Magazinmachern anbieten? Also diejenigen, die auch selbstständig ein Magazin verlegen und produzieren aus eigenem Antrieb heraus. Und aus dieser Idee ist dann die Idee entstanden, Juiced zu einem Online-Shop für Indie-Mags umzubauen. Indie-Mags, Independent Magazines, ja, unabhängige Magazine. Dann habe ich mit den ersten anderen Indie-Mag-Machern gesprochen. Man kennt sich ja so ein bisschen in der Szene und hatte dann schnell die ersten Magazine mit an Bord, die man anbieten konnte und die quasi auf Kommissionsbasis entgegengenommen. Das heißt, die schicken die mir, ich verkaufe die. Wenn es zu Verkäufen kommt, bekommen die irgendwann eine Auszahlung, eine Gutschrift, was sie auch bekommen haben. Und habe da dann versucht, so einen Online-Shop für Indie-Mags aufzubauen. Es kann sehr gut sein, dass du vielleicht gar kein Print mehr liest oder es kann sein, dass du von Indie-Max noch nie gehört hast. Und das sagt mir natürlich etwas aus über die Größe des Marktes. Ja? Also wir reden hier echt über eine Nische und diese Nische ist so klein, dass mir schnell klar wurde, auch damit wirst du keine nennenswerte Erträge erzielen. Ganz im Gegenteil, der Aufwand für dieses Klein-Klein, für dieses Verpacken und zur Post bringen von den einzelnen Ausgaben, der Buchhaltungsaufwand für jede Rechnung über 6 Euro oder 7 Euro, was die Magazine zum Teil kosten, der steht einfach nicht im Verhältnis zum Ertrag. Also das war schon, es war auch nie ganz mein Ziel, jetzt damit nennenswert Geld zu verdienen, aber es war schon mein Ziel zu sagen, ich hätte gerne, dass es so gut läuft, dass es irgendwie den Aufwand rechtfertigt. Das muss irgendwo im Verhältnis stehen und dieses Verhältnis habe ich nicht gesehen und habe auch nicht gesehen, dass ich dorthin kommen würde. Also mit ganz großem Aufwand, glaube ich, nach wie vor könnte man da schon was rausholen. Das Ding ist aber, die Natur von Indie-Mac-Machern ist ja die, dass sie unabhängig sein wollen. Also ist quasi bei dem Versuch der Akquise, also dem Versuch, neue Magazine in den Onlineshop mit aufzunehmen. Wir sind mit neuen Magazinen gestartet, was schon gar nicht schlecht ist. Aber bei dem Versuch, neue mit dazuzunehmen, bin ich dann schnell an meine Grenzen gestoßen. Denn Indie-Mac-Macher wollen ihr eigenes Ding machen. Und dementsprechend wollen die auch ihren eigenen Onlineshop haben. Ja, und dann muss man halt leidvoll die eigene Erfahrung machen, wie mühsam das ist, sich sowas aufzubauen. Und wenn man das alles irgendwann aufgebaut hat, dann veröffentlicht man eine Ausgabe, vielleicht eine zweite Ausgabe und irgendwann hört man auf. Also die meisten Indie-Mac-Macher hören nach einer Ausgabe auf. Manche schaffen es bis zur vierten oder fünften Ausgabe und dann war es das. Ja, das ist leider so. Und ich sage deshalb auch leider, weil ich denke, es müsste gar nicht sein. Ich denke, wenn man bereit gewesen wäre, den Vertrieb outzusourcen, also an jemanden anderen zu übergeben, dann hätte man mehr eigene Ressourcen übrig gehabt, um sich über das Redaktionelle und vielleicht auch über das Marketing zu kümmern. Und stattdessen steckt man auch viel, viel Zeit in den Aufbau eines eigenen Online-Shops. Und das ist echt so ein Zeitkiller. Naja, kurzum, das Intermezzo Online-Shop für Indie-Macs hat ungefähr anderthalb Jahre lang angedauert und dann habe ich auch da einen Schlussstrich gezogen und habe gesagt, okay, das ist es nicht, das lässt du jetzt auch mal sein. Seitdem her liegt Juice ein bisschen brach. Ich habe so ein, zwei Ideen, was ich gerne damit machen würde, aber dazu vielleicht später mal mehr. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Wichtig ist an der Stelle, dass man selbst bereit dazu ist, das zu verändern, dass man selbst bereit dazu ist, anzuerkennen, dass etwas nicht gut funktioniert hat. Dass man jetzt nicht irgendwie verbissen an etwas festhält, wenn man merkt, es funktioniert einfach nicht. Das hat nicht die Flughöhe, die es braucht oder die man sich vorgestellt hat. Und dann ist es auch, glaube ich, wichtig, wenn man sich das selbst eingestanden hat, entsprechend zu handeln, also sprich etwas zu verändern. Also die Hauptherausforderung, sich wirklich selbst ehrlich gegenüber zu sein, sich das selbst einzugestehen, die ist wirklich nicht einfach. Weil man ist natürlich mega überzeugt von seiner Idee. Man denkt, das ist das Allercoolste und Allerbeste. Und wenn du Leidenschaft dafür hast, wenn du richtig dafür brennst, dann ist es halt schwer, sich einzugestehen, ich habe mich geirrt. Vielleicht auch anderen gegenüber das einzugestehen. Und da bin ich zum Beispiel dankbar zu sehen, dass mir das bei Juice nicht schwer gefallen ist. Es gibt andere Bereiche, da fällt einem das schwerer. Bei Juice ist mir das nicht schwer gefallen, auch wenn ich gerade die Phase des Online-Magazins ehrlicherweise gerne weiter ausgebaut hätte. Aber auch da haben einfach gewisse Dinge gefehlt. Vielleicht auch die Klarheit in der Positionierung zu sagen, was für eine Art Online-Magazin sollte Juice eigentlich sein. Kann sein, dass da vieles gefehlt hat. Wie gesagt, damals Marketing, Branding etc., das hat einfach noch gefehlt. Heute würde ich einiges anders angehen und trotzdem kann ich mir vorstellen, dass bei Juiced die einzelnen Etappen jetzt nicht zum nennenswert höheren Erfolg geführt hätten. So, und dann ist da ja noch Credo. Credo, das ist die Agentur, die ich damals gegründet hatte, um den Bayerischen Printmedienpreis gewinnen zu können. Shift, das Magazin, war damals nominiert für den Bayerischen Printmedienpreis in der Rubrik Innovation, ein Preis, der mit 10.000 Euro dotiert war. Und um den gewinnen zu können, brauchte man eine rechtliche Einheit. Also man darf nicht einfach nur selbstständig sein, sondern es musste schon irgendein Konstrukt geben, dem Unternehmen, dem man diesen Preis verleihen kann, also nicht einer Privatperson. Und deshalb habe ich dann relativ überhastet damals das Unternehmen gegründet, was ich ein halbes Jahr später ohnehin gründen wollte, aber dann halt ein bisschen überhastet vorziehen musste. Ich war gerade dabei, das Ganze, wie gründet man eigentlich, zu lernen, wie schreibt man einen Businessplan, den hatte ich schon geschrieben zu dem Zeitpunkt, würde ich heute wahrscheinlich gar nicht mehr machen, aber auch wieder so ein Thema für sich. Und dann kam dieser Moment, wo ich das hätte gewinnen können. Also habe ich das ganz schnell gegründet. Credo, zum einen als der Verlag für dieses Printmagazin Shift, zum anderen aber auch als Agentur, weil mir klar war, dass ich mit Shift von Anfang an nicht ausreichend Geld verdienen würde, damit dieses Magazin sich selbst trägt und man diesen Stein ins Rollen bringt. Das heißt, mir war von Anfang an klar, du musst das irgendwie querfinanzieren können. Und was ich damals schon immer nebenbei gemacht hatte, seit vielen, vielen Jahren, ist Webseiten bauen. Also habe ich diese Tätigkeit auch in Credo mit reingenommen und habe dann unter der Marke Credo Webseiten bauen können und mit den Erträgen zum Teil auch Shift querfinanziert. Das war so die Anfangsphase. 2 Jahre später ist die 5. und bislang letzte Ausgabe von Shift erschienen. Und spätestens dann war natürlich die Frage, okay, was machst du jetzt mit Credo? Credo hatte sich darüber hinaus an für sich ganz gut entwickelt. Also Webseitenaufträge waren ordentlich. Und was ich aber gemerkt habe innerhalb dieser Agenturtätigkeiten, ist, dass Webseiten allein aus meiner Sicht zu kurz greift. Und da komme ich jetzt gleich drauf zu sprechen. Noch den einen Gedanken, es war halt auch da wichtig zuzulassen, dass Credo, einst wegen Shift gegründet, auch ohne aktiver Produktion an Shift weiter existieren kann und weiter sein darf. Also habe ich diesen Agenturgedanken hervorgehoben, die Webseite dahingehend umgebaut und habe dann auch gemerkt, Webseiten allein, das reicht nicht. Das reicht deshalb nicht, weil viele Kunden die Vorstellung haben, mit einer neuen Webseite oder einem Webseiten-Relaunch würde auch der große Erfolg kommen. Würden auch die vielen Besucher kommen, würden auch die vielen Kunden kommen und Fans kommen. Und das passiert dann halt einfach nicht. Und ich habe immer wieder den Vergleich angeführt zu sagen, es ist halt ein bisschen so, wie wenn du einen Ferrari dann hast, der in deiner Garage steht, aber du hast nicht das nötige Spritgeld, um mit dem zu fahren. Und dieses Spritgeld, das wäre übersetzt Online-Marketing-Maßnahmen. Das heißt, man braucht irgendwelche Maßnahmen, irgendwelche Aktivitäten, die man sich überlegt, um die Leute auf die eigene Webseite oder auf die eigenen Angebote auf der Webseite aufmerksam zu machen. Und so kam es eben, dass ich dann vom Webdesign her sehr stark in den Bereich Online-Marketing gegangen bin und mir dabei meine Erfahrungen, die ich im Laufe der Jahre mit Shift gemacht hatte, extrem geholfen haben. Ich habe also gemerkt, dass ich mit Shift mir ganz, ganz viele Online-Marketing-Skills angeeignet habe, mühsam zum Teil, die ich damals im Vorfeld gut hätte gebrauchen können und zum Teil überhaupt nicht wusste, welche Begrifflichkeiten sich dahinter verbergen. Und also ich hatte viel Ahnung von Online-Marketing, ohne das Vokabular zu kennen. Und das war natürlich praktisch für mich, als ich diese Welt kennengelernt habe, das Vokabular kennengelernt habe und verstanden habe, aha, das habe ich ja schon immer gemacht, das habe ich ja auch schon immer gemacht, das hat aus meiner Sicht nicht gut funktioniert und das funktioniert aber sehr gut. Hier würde ich eher drauf gehen, da würde ich nicht unbedingt drauf bauen, etc. pp. Und das ist natürlich eine Expertise, also eine Erfahrung, die man gesammelt hat, nicht nur eine Meinung, die man sich gebildet hat, aus erster Hand. Und diese Erfahrung kannst du natürlich auch gut weitergeben an andere Kunden. Und dann merkt man tatsächlich, das, was man rät, hat auch gut funktioniert. Und zack, ist man plötzlich irgendwie Online-Marketer. Und so, ohne es eigentlich zu merken oder ganz bewusst zu wollen, entwickelt man sich sozusagen vom Webdesign kommend hin in Richtung Online-Marketing beziehungsweise beides. Wenn beides aufeinander abgestimmt ist, wenn beides miteinander verzahnt ist, ist es natürlich deutlich effektiver. Was ich dann aber gemerkt habe, ist, dass Online-Marketing ist sozusagen, du hast eine Webseite und jetzt musst du hinten raus gucken, dass du diese Webseite bekannt machst. Was aber, wenn du die Webseite mit der falschen Zielsetzung angegangen bist? Was also, wenn sozusagen dein Branding noch nicht ausgereift ist, wenn das Markenversprechen nicht genau definiert ist oder vielleicht zu schwach definiert ist? Also habe ich gemerkt, du musst im Grunde nicht nur bei der Vermarktung, bei der Verbreitung von dem, was du auf deiner Webseite hast, ansetzen, sondern auch einen Schritt vorher schon die Gedanken machen, was willst du, warum überhaupt an den Mann oder an die Frau bringen? Und so kam es, dass ich dann mich auch mit dem Bereich Branding einfach sehr viel mehr auseinandergesetzt habe. Und es liegt mir ehrlicherweise, glaube ich, auch mehr, wahrscheinlich schon als Journalist, der auch so ein bisschen kritischer ist, ist man es einfach gewohnt, eher die Fragen hinter den Fragen zu stellen, also mehr an die Wurzel der Dinge zu gehen. Und das ist, glaube ich, durchaus hilfreich auch für Unternehmen, sich hinterfragen zu lassen, um dann vielleicht auf neue Ideen zu kommen, und daraus vielleicht ein ganz neues Markenversprechen ableiten zu können, das man auch ganz anders übersetzt auf der Webseite ausspielen kann und dann auch ganz andere Möglichkeiten in der Kommunikation nach außen, also in dem Vermarkten dessen hat. So, ne, die ganze Kette. Das alles hat aber ein bisschen dazu geführt, dass wenn du im Bereich Branding unterwegs bist, dass du sehr viel beratend unterwegs bist. Und was ich nie werden wollte, ist so ein Berater, der irgendwie meint, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben und immer nur tolle Ratschläge gibt, aber nicht verantwortlich ist dafür, wenn es umgesetzt oder nicht umgesetzt oder schlecht umgesetzt wird. Ja? Und genau das ist ja häufig der Punkt. Du gehst irgendwo hin, berätst irgendwie was ganz toll, und dann haben die aber keine Kapazitäten, das umzusetzen oder setzen es ganz anders um, als man es sich gedacht oder besprochen hat. Und das hat mich echt frustriert. Also war mir klar, du brauchst ein gewisses Skillset, mit dem du das, was du anderen empfiehlst, auch selbst anbieten kannst, operativ umzusetzen. Also wo Konzeption und Realisation Hand in Hand gehen, damit die Übersetzung nicht drunter leidet, damit die Verzahnung auch passt. Und aus dem Gedanken heraus ist dann aus Credo im Grunde eine Agentur entstanden, die mit externen Mitarbeitern, mit Freelancern und Experten in ihrem Bereich zusammenarbeitet, die jeweils wirklich super sind in dem, was sie tun, um genau diese Art von Dienstleistungen anbieten können an Kunden. Also sowohl strategisch als auch operativ am Ende des Tages. Das alles ist jetzt also im Grunde eine Art organischer Werdegang von Credo, könnte man sagen. Der konnte allerdings auch nur deshalb entstehen, weil ich bereit war, mich zu hinterfragen. Weil ich immer wieder überlegt habe, ist das, was du machst, sinnvoll für den Kunden? Hat das einen wirklichen Mehrwert für den Kunden? Oder geht es dir nur darum, irgendwas anzubieten, um dein Geld zu verdienen? Mir ist es wirklich wichtig, so gut es geht, auch dahinter stehen zu können und auch dazu beizutragen oder fast schon gewährleisten zu können, dass es auch wirklich ein Erfolg wird, was man jemandem verspricht. Und das kannst du aber nur dann, wenn du auch selber Hand anlegst. Und ich finde es eigentlich sehr sympathisch, wenn man das macht, weil man eben damit auch zeigt, dass man selbst auch wirklich dahinter steht und wirklich daran glaubt. Und was ich halt glaube, was viel nachhaltiger wirkt als jetzt Facebook-Ads und Google-Ads, sind Geschichten. Ich glaube, am Ende des Tages sollte ein gutes Marketing immer von Mensch zu Mensch sprechen. Und was spricht da besser von Mensch zu Mensch als eine Geschichte? Und deshalb habe ich dann eines Tages für mich beschlossen, ich will wieder mehr zurück zu den Wurzeln und will wieder mehr Geschichten erzählen. Ich will lieber von Mensch zu Mensch denken und nicht auf Google oder Facebook oder irgendwas zentral mit irgendwelchen Zahlen rumhantieren, in der Hoffnung, dass da irgendwas rauskommt, sondern ich glaube und vertraue darauf, wenn man eine sehr gute Geschichte erzählt, dass die auch ihre Wirkung nicht verfehlt. Und habe dann wieder angefangen, mehr Geschichten zu erzählen. Ich habe aber schnell gemerkt, für alle, die jetzt da denken, naja, journalistische Geschichten und Content-Marketing, das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe, absolut. Und habe auch genau aus dem Grund gemerkt, ich kann es nicht. Ich kann nicht Geschichten in Textform erzählen, die ich sonst für Shift erzählt hätte. Das ist quasi etwas, was von meiner Seite aus wirklich dem Journalistischen vorbehalten ist. Also ich kann diese Art von Dienstleistungen nicht anderen Unternehmen anbieten. Und als ich das dann gemerkt habe, habe ich mich natürlich gefragt, ja okay, was machst du denn dann? Also natürlich musst du auch mit irgendwas Geld verdienen, ist ja klar. Und was in der Zeit gerade voll hochkam, waren Podcasts. Und ich hatte meine Podcast-Erfahrung schon vor vielen Jahren gemacht. Darüber habe ich auch einen Blogartikel auf credonist.de veröffentlicht. Und hatte damals riesen Freude dran, aber es gab keinen Markt dafür. Und der Markt entstand jetzt aber plötzlich in einem sehr großen Maße und ist jetzt auch tatsächlich die letzten Jahre weiter stark gewachsen. Und zwar organisch gewachsen, also gesund gewachsen. Das heißt, es ist kein Hype, der morgen vorbei ist, sondern wir reden hier von etwas, was dauerhaft bleiben wird. Natürlich gibt es irgendwann vielleicht ein Stück weit ein Überangebot an Podcasts und das wird sich aber dann irgendwann wieder bereinigen. Was aber nicht bedeutet, sie werden komplett verschwinden, sondern es wird definitiv ein solides Grundrauschen an Podcasts geben, die jetzt über die nächsten Jahre uns begleiten werden. Und das war für mich so dieses, das reizt mich, das würde ich gerne anbieten können. Ich war aber noch nicht so weit, das anzubieten, weil wenn ich einem Kunden was anbieten möchte, möchte ich auch gewährleisten können, dass es der Qualität entspricht, die ich auch an mich selber habe, den Anspruch. Also ich habe einen sehr hohen Anspruch an mich selbst und selbst wenn der Kunde diesen hohen Anspruch nicht hat, versuche ich ihn trotzdem zu erfüllen. Einfach weil es mein eigener Anspruch ist. Wenn du es aber im Bereich Podcast halt einfach noch nicht gemacht hast, also einfach nicht die Erfahrung hast, dann ist es irgendwie blöd, das einem Kunden anzubieten. Ne? Und dementsprechend habe ich mich quasi hingesetzt und habe über ein Jahr lang mich fortgebildet in diesem Bereich. Also ich habe angefangen, alles Mögliche dazu zu lesen, zig YouTube-Videos zu schauen und habe dann auch, als es soweit war, angefangen zu investieren. Ich habe mir Mikrofone zugelegt, Kopfhörer zugelegt, ein Aufnahmegerät zugelegt und bin da erstmal eher klein gestartet, aber doch so, dass es ausbaufähig ist. Also ich habe mir jetzt nicht erst ein Mikrofon für 50 Euro gekauft, um mir dann eins für 100 Euro zu kaufen, sondern ich habe mir gleich ein teureres gekauft, weil mir klar war, wenn du ernst genommen werden willst, bringt es einfach nichts, mit einem billigen Mikrofon anzufangen. Das heißt nicht, dass die billigen schlecht sind. Du kannst heutzutage schon mit einem 50-Euro-Mikrofon einen echt guten Podcast machen und manchmal hört man den Unterschied sogar gar nicht so genau. Also dieses Mikrofon, was ich jetzt gerade habe, ist ein paar hundert Euro teuer. Und das ist echt gut, solange man nah dran ist. Aber wehe, man geht ein bisschen weiter weg, dann verliert das voll an Kraft. Das heißt, dieses Mikrofon lebt davon, dass man nah am Mikrofon dran ist. Und wenn man weit weg geht, klingt es total flach. Und wenn man das nicht weiß, kann man jetzt sich ein teures Mikrofon kaufen und es trotzdem mega schlecht einsetzen. Ne? All diese Sachen habe ich dann für mich gelernt. Und dann war ich soweit und konnte das Kunden anbieten und habe angefangen, Podcasts für die zu produzieren. Und das hat mir riesen Spaß gemacht. Das heißt, von der Konzeptionsphase eines Podcasts über die Produktion bis hin zur Distribution, also dafür zu sorgen, dass das in allen Podcast-Verzeichnissen vorhanden ist, bei Apple Podcasts, Spotify und Google Podcasts vor allem, und dafür ein Gespür zu gewinnen, zu wissen, welche Formate funktionieren, welche nicht, wie baut man ein Soundlogo oder so ein Jingle am Anfang, also so ein akustisches Erkennungsmerkmal, was bei der Credonist die tolle Fanfare ist. Und sich mit all diesen Dingen auseinanderzusetzen und zu investieren, hat dazu geführt, dass ich es anderen Kunden anbieten konnte und heute tatsächlich auch ein paar Kunden schon in diesem Bereich habe, für die ich jetzt operativ tätig sein darf, und es macht mir großen Spaß. Und das ist für mich der größte Pivot, den ich bisher in der Geschichte von Credo hatte. Also ich sag mal, Webseiten, Online-Marketing, Branding, virtuelle Agenturansatz mit externen Mitarbeitern und so weiter, das ist alles eine sehr organische Entwicklung. Aber zu sagen, ich gehe jetzt hin von den Texten, was ich ja mit Shift extrem gut konnte, hin zu Podcasts, war definitiv ein großer Schritt für mich und erforderte sozusagen einen völligen Neuanfang, bei Null anfangen, sich damit auseinanderzusetzen, wie geht das eigentlich, worauf muss man achten, und dann entsteht aber auch ein Wert draus. Und ich glaube, dieser Pivot war auch mega sinnvoll, denn ganz ehrlich, also mit Texten kannst du einfach nicht so viel Geld verdienen, das ist sehr limitiert. Natürlich kannst du als Freelancer es noch schaffen, irgendwie davon zu leben, aber auch da, die meisten müssen in den Corporate-Bereich gehen und haben dann diese Content-Marketing-Schiene, die sie bedienen, oder halt PR, und das wollte ich nicht. Und wenn du da nicht für bereit bist, da irgendeinen tollen Werbetext zu schreiben sozusagen, dann musst du natürlich auch einen anderen Weg gehen. So, und diesen anderen Weg bin ich die letzten Jahre jetzt gegangen und bin einfach super happy und dankbar dafür, diese Entscheidung getroffen zu haben. Und das wollte ich euch an der Stelle einfach mal mitgeben. Beim Pivot geht es vordergründig um das Ändern des Geschäftsmodells. Ja, neu ausrichten, neues Angebot schaffen, mit dem man Geld verdient. Und ich glaube aber, die Grundvoraussetzung dafür ist eben dieses Umparken im Kopf. Also ein toller Claim für eine Opel-Werbekampagne, die es mal gab, Umparken im Kopf. Und ich glaube, das ist wirklich die Grundvoraussetzung, dass man offen dafür ist, sich einzugestehen, Dinge haben sich geändert, der Markt hat sich geändert, vielleicht auch eigene Interessen haben sich geändert. Und ich gehe dem jetzt mal nach. Ich gebe dem jetzt mal Raum und ich bin auch bereit zu investieren. Zeit, Fortbildung, auch finanziell ein bisschen was zu investieren, in Vorleistung zu gehen, um zu zeigen, ich meine das ernst. Und somit sind wir jetzt beim Podcasten gelandet, wie ihr unschwer hören könnt. So, und damit gehe ich jetzt raus aus der Folge. Wie hat dir die Folge gefallen? Schreib es mir auf Telegram unter Credonist oder ganz altmodisch per E-Mail an senf@credonist.de. Credonist mit 2 E und 2 O. Ich sag Dankeschön, verabschiede mich für heute und wünsche dir alles Gute, mach's besser und bis zum nächsten Mal. Dein Credonist.